Heute ist eine Spezialausgabe und zwar einmal Ukraine und zurück mit Uwe Lessig aus Dobel. Dafür erstmal herzlichen Dank, Uwe, dass du heute dir die Zeit hier genommen hast für uns, für diesen Podcast, um von deinen Erlebnissen da vor Ort zu berichten.
Vielen Dank, dass ich da sein kann. Das ist selbstverständlich.
Der Jan sitzt ja hier mir gegenüber und wir haben uns aber für diesen Spezialausgabe entschieden, A, weil wir es für nötig halten, von vor Ort zu berichten, mit Menschen zu sprechen, die da waren, die gesehen haben, was die meisten nur aus den Nachrichten kennen und dann natürlich auch, dass du überhaupt Zeit hattest. Ne? Wir haben ja gestern dich angerufen, das war ja alles super, super kurzfristig und dann haben wir ein bisschen ausgeknobelt, wer mit dir sprechen darf und ich habe gewonnen und sitze jetzt also mit dir hier im Studio. Also schöne Grüße an alle, natürlich auch vom Jan. Ja, wir reden heute über deine Erlebnisse. Du bist ja die 2000 Kilometer dorthin und wieder zurückgefahren. Wir erhoffen uns, dass du mal beschreibst, wie es da aussieht. Wir wollen auch hören, was die Menschen dort am dringendsten benötigen, für die, die noch helfen wollen und natürlich auch, was man jetzt gerade noch so tun kann. Aber fangen wir erstmal mit dir an. Uwe Lessig aus Dobel.
Ja, mein Name ist Uwe Lessig. Ich wohne eigentlich ursprünglich in Schleswig-Holstein. Unser Hauptsitz vom Verein, vom Tierrettungsdienst UNA Union für das Leben ist in Dobel. Wir haben den 2007 gegründet. Ich komme aus der Humanmedizin ursprünglich und damals hatte man die Idee, den Tieren zu helfen, wenn Notfälle auftreten. Das gab es bis dorthin nicht und wir haben uns entsprechend entwickelt und sind jetzt auch überregional tätig. Und ich selber mache das aus Passion und mit meinen Kollegen und Kolleginnen zusammen.
Wie darf ich mir das vorstellen? Die Tierrettung, das bezieht sich auf fremde Länder. Du bekommst irgendwas mit, ihr bekommt was gesteckt und dann fahrt ihr los, oder?
Nein, das ist jetzt auch ein Ausnahmefall gewesen, dieses Kriegsereignis. Wir fahren normalen medizinischen Tierrettungsdienst in Deutschland.
Ja, okay.
Hier schwerpunktmäßig. Okay. Und wir haben aber für Katastropheneinsätze, überregionale Einsätze eine Sondereinheit gegründet, schon vor ein paar Jahren bei uns im Verein. Das heißt, wir sind in der Lage, ob Block bis zu 100 Tiere medizinisch zu versorgen, mit Sanitätsstationen etc. Und so eine Einheit wurde jetzt auch alarmiert. Und die Leute sind auf größere Einsätze und längeres Wegbleiben von zu Hause vorbereitet. Und deswegen ging das auch ganz schnell. Sonntagnacht kam die Alarmierung. Montags wurden die Leute verständigt und dann hat man Spenden gesammelt und 4 Tage später waren wir in der Spur.
Auf dem Weg?
Auf dem Weg an die Grenze. Das heißt, wir haben Spenden gesammelt. Wir waren sehr schnell in Kontakt mit den polnischen und ukrainischen Behörden, vor allem an der polnisch-ukrainischen Grenze. Wir haben 8 Grenzpunkte genannt bekommen, wo ganz dringend Bedarf ist, Hilfsbedarf ist. Und wir haben uns dann eine Station erstmal rausgesucht, wo die Flüchtlinge in Massen angekommen sind und die gut organisiert haben und hatten dann eigentlich fast stündlich Kontakt mit dem Veterinär, mit dem Zuständigen, mit den Gemeindevertretern, mit der Polizei, mit dem Militär, auch auf der Anfahrt darunter.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ihr wusstet ganz genau, was die Menschen dort und die Tiere vor Ort brauchen, ja, weil ihr das stündlich abgedatet, ihr habt dann gezielt hier bei uns in der Heimat diese Sachen zusammengesucht und wart 4 Tage später schon auf dem Weg.
Genau. Also es macht keinen Sinn, wild runterzufahren. Wir haben das zur Genüge erlebt. Die Leute kommen mit unmöglichen Sachen, die man an der Grenze gar nicht braucht. Wir hatten eine klare Kommunikation. Wir wussten, wie die Flüchtlinge ankommen und was ganz, ganz dringend benötigt wird, was die Polen und das polnische Militär oder die Hilfsorganisation dort auch nicht haben. Und das sind eben Lebensmittel, Medikamente, Tierfutter. Und gerade für Tiere ist die Versorgung, da ist niemand drauf vorbereitet. Mhm. Und wie gesagt, wir waren ständig in Kontakt. Meine Kollegin, die Angela Katzmeier, hat dort permanent Kontakt gehalten. Und dann haben wir bei der ersten Tour 6 Fahrzeuge mit Anhänger und einen Rettungswagen runtergeschickt. Und haben dann bei unserem polnischen Partner, bei der Benek Foundation, das ist in Mittelzentralpolen, dort haben wir einen Teil ausgeladen, weil die direkt in die Ukraine gefahren sind, an 6 verschiedenen Grenzorten. Wir haben die anderen dann versorgt und sind dann weitergefahren zur Grenze und wurden dort auch schon erwartet von den Behörden, sind sofort vorgefahren, eskortiert worden in dieses Flüchtlingslager. Das ist 3 Kilometer von der Grenze weg. Und dort haben wir dann ganz, ganz schnell unsere Fahrzeuge entladen bekommen. Wir hatten ca. 8 Tonnen Hilfsgüter dabei.
Was war das so alles? Was
Das
hattet ihr da drin?
waren hauptsächlich warme Kleider bei der ersten Tour, Skianzüge, Kleider für Kinder, für Erwachsene, warme Decken. Es waren Medikamente. Wir haben Unterstützung von Tierkliniken bekommen, die uns die Medikamente auch für Tiere zur Verfügung gestellt haben. Lebensmittel für Menschen, Futter für Tiere, und Transportbehälter für Kleintiere. Und wir haben dort Schlimmes erlebt. Die haben ihre Tiere im Mantel auf dem Arm und wenn es noch ging, an der Leine mitgebracht und die konnten alle nicht mehr laufen, die waren alle nicht mehr richtig gehfähig. Und wir haben diese Güter dann dort im Minutentakt vom Militär ausgeladen bekommen. Unsere Autos waren nach einer halben Stunde abgeladen, per Hand, die 8 Tonnen. Und dann haben wir uns dort zentral in dieser an diesem Checkpoint dieser Flüchtlingshalle gemeldet. Dort waren wir ebenfalls angemeldet, von daher lief es reibungslos. Und wir waren zu dieser Zeit die einzigste Organisation, die überhaupt gelistet war, dass sie Flüchtlinge mit Tieren mitnimmt und auch unterbringt. Weil wir haben dort schreckliche Szenen erlebt. Leute standen vor großen Bussen von irgendwelchen kirchlichen Organisationen in Deutschland und der Fahrer hat denen gesagt, die Tiere dürft ihr nicht mit reinnehmen in den Bus. Wenn, dann müsst ihr die unten in das Gepäckfach stecken und dann mussten auch wir eingreifen. Wir haben gesagt, Leute, das könnt ihr nicht machen. Die Tiere sind nach 100 Kilometer tot. Wir hatten -9 Grad dort unten. Da kann man weder Tier noch Mensch rauslassen. Und die Leute, die wir dort gesehen haben, wir durften dann durch die Hallen durchlaufen und konnten den Leuten dann übermitteln. Wir haben das mittels Schilder gemacht und Dolmetscher. Und dann viele haben auch Englisch gesprochen. Und wir hatten selber auch einen Dolmetscher dabei und haben dann eben angeboten, Flüchtlinge mit Tieren nach Deutschland zu nehmen. Und es hat nicht lange gedauert, unsere ganzen 6 Fahrzeuge. Wir hatten dann 15 Flüchtlinge und 6 Tiere dabei. Und nach 2 Stunden war die Sache erledigt.
Ja.
Aber es waren natürlich Hunderte von Leuten da drin. Deswegen fahren wir jetzt auch wieder runter. Und wir haben ja mittlerweile schon mehrere Transporte gemacht. Hilfe ist ganz dringend notwendig, wenn du siehst, dass Mütter kommen, an der linken Hand ein kleines Kind und in der rechten Hand eine Plastiktüte und eine Katze auf dem Arm oder 2 Hunde rechts und links in der Jackentasche, die kaum noch laufen können und die völlig verwirrt dort rumlaufen. Die werden zwar mit Lebensmitteln versorgt, aber 5000 Betten nebeneinander in dieser Halle ist schon ein Bild, was alleine viel sagt. Aber als wir da durchgelaufen sind und haben die Leute versucht anzusprechen oder die haben uns angesprochen, als die Animal gelesen haben, sind die auf uns zugestürmt gekommen. Aber wir mussten halt auch einigen sagen, Autos sind voll und das war
Wow.
ganz, ganz schlimm.
Das bestimmt, ja. Also, was ich so das Gefühl habe jetzt, wenn ich mich mit dir unterhalte, ist, das sprudelt richtig aus dir raus, ne? Also, du hast erstmal, bist du jemand, der da eine sehr hohe Bereitschaft zu hat, zu dem, was er macht, ja, anderen zu helfen. Und dann, glaube ich, hast du aber auch sehr viel gesehen da vor Ort, ne? Was dich, denke ich mal, auch nachhaltig noch bewegt und vielleicht, wo du auch jetzt noch gar nicht weißt, was das mit dir vielleicht macht.
Ja, also wir haben, oder ich sage es mal anders, ich habe in der Humanmedizin auch schon Katastropheneinsätze gemacht und war bei Erdbeben und so weiter schon dabei. Aber das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und bei solchen Erdbebeneinsätzen sieht man hauptsächlich verletzte Leute. Hier hat man Leute gesehen, die weniger verletzt waren, aber die, Entschuldigung, wenn ich das so sage, eigentlich tot waren. Ich habe noch nie im Leben so viel tote und leere Gesichter gesehen, so viel tote Augen gesehen, wie wie in dieser Halle, wie vor der Halle, Augen, Menschen, die dich angeguckt haben, ohne ein Wort zu sagen, die dich angefleht haben, helft uns, nehmt uns mit. Und wir haben Tränen ohne Ende gesehen, weil viele, viele mit ihren Tieren dort waren, die gesagt haben, wir sind immer abgewiesen worden. Ihr seid die Einzigsten bis jetzt, die sagen, Tiere sind gern gesehen, wir nehmen die Tiere mit. Und es kam eine Frau auf uns zu, die sagte, bevor ich mich von meinem Tier trennen lasse, lege ich mich mit dem in den Hundekäfig rein, aber ich trenne mich nicht von meinem Tier. Ich habe meinen Mann verloren, ich habe meinen Sohn im Krieg und jetzt gebe ich das Letzte, was ich habe, mein Tier gebe ich nicht her. Und die Menschen waren... Zuerst habe ich gedacht, denen ist alles gerade egal, denen war aber nichts egal. Die haben nur Hoffnung gehabt, irgendwo hinzukommen, wo sie dem Krieg entfliehen können. Und die sind teilweise mit dünnen Kleidchen oder einem dünnen Mantel Stunden und Tage lang an der Grenze gestanden. Wir haben selber eine junge Frau mitgenommen, die stand 18 Stunden in der Schlange, um 18 Kilometer in der Schlange, 30 Stunden, bis sie über die Grenze war, mit ihrem Kind und mit ihrem Hund.
Bei minus 9 Grad. Das hattest du gerade gesagt am Anfang.
Bei minus 9 Grad, genau. Und wir haben die später dann auch versorgt, medizinisch. Wir hatten auch Medikamente dabei. Als die irgendwie komisch gelaufen ist an unser Fahrzeug, war ich dankbar, dass wir einen Rettungswagen dabei hatten. Wir haben der Frau gesagt, sie möge die Schuhe mal ausziehen und das hat sie dann getan. Und diese 30 Stunden stand die im Matsch, im Regen und hatte völlig aufgedunsene, nekrotische Fußsohlen. Das heißt, wir haben schon abgestorbenes Gewebe dort gesehen, Erfrierungen zweiten und dritten Grades. Und das hat die gar nicht richtig wahrgenommen, weil ihr Kind und ihr Tier, das war das Wichtigste. Sie war sich völlig egal. Aber wow. Das ist eine dieser Geschichten, die unter die Haut gehen. Und wir hatten dann noch zwei 80-jährige Damen dabei. Die haben keinen Ton gesagt. Weder die wurden uns gebracht von den Organisatoren vor Ort. Und die haben gesagt, die sind schon 3 Tage hier. Die nimmt niemand mit, 80-jährige. Alte Mütterchen, das sage ich unter vollem Respekt, die haben dich angeguckt, als sie einsteigen durften bei uns. Die haben noch nicht mal ihren Mantel ausgezogen, weil sie Angst hatten, den kriegen die weggenommen. Die sind die ganze Fahrt bis nach der deutschen Grenze. In Polen haben wir 2 Mal angehalten, haben die auch mit Essen versorgt, haben die Raststätten komplett blockiert und die waren sehr hilfsbereit, die Menschen dort. Aber die Omas, die wollten gar nicht aussteigen. In Deutschland sind sie ausgestiegen. Und da habe ich was ganz, ganz Seltsames, haben wir dort erlebt. Wir standen auf dem Parkplatz vom Autohof zwischen Dresden und Chemnitz, haben wir angehalten. Und als wir wieder einsteigen wollten, flog über die Autobahn ein Hubschrauber der Polizei, der Verkehrsüberwachung gemacht hat. Und auf einmal haben wir den ersten Ton von den beiden alten Mütterchen gehört und die haben auf Ukrainisch geschrien, Achtung, Achtung, in Deckung, und wollten sich unter unsere Autos schmeißen. Die konnten wir gerade noch zurückhalten. Die waren so traumatisiert und dann haben wir die 2 erstmal beruhigt. Und als sie dann verstanden haben, dass das nur Polizei ist, die Verkehrsüberwachung fliegen, dann waren die halbwegs beruhigt und dann haben sie auch ganz langsam angefangen, sich mit uns zu unterhalten, mit Händen, Füßen. Und die haben kein Englisch gesprochen, die haben Ukrainisch gesprochen, aber wir haben uns verstanden. Und das ist für mich zum Beispiel eine Geschichte, die werde ich wahrscheinlich nie im Leben mehr vergessen und unsere Kollegen logischerweise auch nicht. Also wir waren alle sehr, sehr betroffen von den Umständen dort unten, wobei ich muss wirklich sagen, die polnischen Hilfsorganisation haben eine super Organisation dort unten gemacht. Und es lief wirklich reibungslos. Wir haben auch, und das ist das ganz Schlimme, wenn ich das erwähnen darf, als wir auf dem Weg nach unten waren, hat uns die Polizei mitgeteilt, dass wir zwischen Krakau und der Grenze, das sind immerhin nochmal 350 Kilometer, dass wir mit Staus rechnen müssen, Pkw-Staus. Und wir sollen gucken, dass wir uns eine Rettungsgasse bahnen. Sie versuchen, die linke Spur für Konvois offen zu halten.
Das heißt, die Polizei hat euch den Weg freigeboxt, dass ihr möglichst schnell mit den Hilfsgütern an die Grenze kommt.
Ja, die haben also die linken Spuren freigemacht. Die haben dann so 50 Kilometer vor der Grenze, wurden auch die Autobahnen gesperrt für einen normalen Verkehr. Und wenn ich jetzt sage...
Vor der ukrainischen
Grenze, ja, dann... konnten die Konvois direkt durchfahren. Und die Polizei hat gesagt, wenn ihr auf Stau trefft, guckt, dass ihr durchkommt. Wir versuchen, die linken Spuren frei zu machen. Und auf Nachfrage, warum so viel Stau dort ist, haben wir mitgeteilt bekommen, Kriegstouristen. Und wenn du das siehst, dass jeder Stau auf deutscher Autobahn noch Gold dagegen, wir haben holländische, französische und das meiste deutsche Autonummern gesehen, wir sind ja zum Wochenende gefahren, die Autos voll mit Familie und Kindern und...
Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wir sind da hochgefahren, um zu gucken, wie es aussieht.
Ja, wir fahren mal schnell Krieg anschauen und gehen dann zum Sonntag wieder nach Hause. Wir hatten uns dann später mit der Polizei unterhalten. Die haben gesagt, die haben so nach dem Motto eine Dose Ravioli dabei, wollen direkt vor an die Grenze fahren, damit sie das sehen, drehen dann wieder um. Also die Polizei hat später Samstagnacht schon gar niemand mehr durchgelassen.
Unfassbar.
Ja, das ist mehr als das, da findest du keine Worte. Da findest du keine Worte.
Aber sieht man denn überhaupt Krieg dort? Sieht man Flugzeuge oder Armee oder so?
Also man sieht Armee von der polnischen Armee, die dort eingesetzt werden, um zu helfen. Dort sieht man viel. Aber man sieht keinen Krieg. Auch an der Grenze sieht man keinen Krieg, wie man sich das vorstellt. Dort muss man ins Land fahren. Es gab ja Korridore schon, humanitäre Korridore, die aber nicht freigegeben wurden. Und unsere Kollegen von der Zentralstelle, von der Benek-Stiftung, die sind reingefahren und wir haben auch mit den Kollegen ständig Kontakt gehabt. Und der hat gesagt, wir fahren nur mit einem Auto, wir fahren zu zweit. Und die waren auch justament 16 Stunden verschollen, bis sie wieder Kontakt hatten. Und die fahren unsere Hilfslieferungen, die wir dann dort zentral abliefern, die sind innerhalb von 5 Tagen sind die weg und sind in der Ukraine drin. Weil dort gibt es ja auch im westlichen Bereich der Ukraine, Lemberger Ecke, sind ja 4 Tierheime bombardiert worden. Und dort kam Hilfe, Gesuche, Tiere verletzt, Tiere tot, Menschen verletzt. Die Tierpfleger haben sich unter Plan bei Regenwetter und Eiseskälte dort aufgehalten, um die restlichen Tiere zu versorgen. Aber die brauchten dringend Futter und natürlich Nahrung. Wir haben dann versucht, auch so Kocher mitzuliefern, Gaskocher mit Streichhölzern. Die haben gesagt, bloß keine Streichhölzer, keine Gaskocher. Jedes Licht ist zu viel. Wir müssen unentdeckt bleiben. Wir machen alles im Dunkeln. Und wir haben mittlerweile 8 Transporte mit unseren Hilfsgütern in die Ukraine mit den Kollegen durchführen können.
Wow. Also das sind beeindruckende Sachen, die du hier erzählst.
Es gibt aber auch Sachen, die einen dann wieder freuen. Als wir zurückgefahren sind mit den Flüchtlingen, wie gesagt, alle, du hast es denen angesehen. Die hatten auch im Auto, die waren da nicht himmelhoch jauchzend. Die waren völlig betroffen, die waren immer noch in einer anderen Welt. Und wir sind dann in Polen, so 150 Kilometer nach der Grenze, haben wir gesagt, jetzt gehen wir denen erstmal was zu essen zu geben, so ganz langsam. Die haben tagelang nichts gegessen. Die hatten bei uns im Auto dann, als sie eingestiegen sind, kleine Snacks bekommen. Die haben eine warme Decke bekommen. Aber nur, dass sie ein bisschen was im Magen haben. Und wie gesagt, so 2 Stunden später hatten wir angehalten. Dann fühlten die sich auch ein bisschen in Sicherheit. Und dann bin ich in die Raststätte rein und habe gesagt, wir haben Flüchtlinge dabei und wir bräuchten dort eine Ecke, weil die Pause gemacht haben. Mhm. Und die Polen waren so freundlich, die haben sofort das Restaurant aufgemacht, die haben das für uns aufgemacht. Wir haben die Leute dort platzieren können. Wir haben gesagt, die können bestellen und essen, was sie wollen. Zum Schluss, ich habe einen dicken Geldbeutel, wir bezahlen das und die Polen haben die versorgt wie zu Hause. Wir haben dann hatten noch Tiere dabei und hatten unerwarteterweise auch Nager dabei, Meerschweinchen und Nagerfutter hatten wir nur minimal, Trockenfutter dabei, aber die brauchen ja auch anderes, frisches Gemüse etc.
Vor allen Dingen nach Tagen dann, ne?
Genau, das ist und ja dann, auch dann muss man auch langsam machen, weil die müssen ja ständig was zu fressen haben. Und dann hatten die einen Lehrling hingestellt und der hat dann Gemüse geschnippelt für die Tiere. Da haben die uns so eine Ladung für unterwegs mitgegeben und die waren super freundlich. Die hat gesagt, komm, lass mal, sie macht Strichlisten. Zum Schluss hat sie zusammengerechnet. Dann hat die mich mit großen Augen angeguckt und hat gesagt, das bezahlt ihr alles von eurem Verein. Da habe ich gesagt, wir haben Spenden erhalten, davon decken wir das ab. Und dann hat die gesagt, normalerweise kostet es umgerechnet, was die jetzt so gegessen haben hier, 300 und ein paar 80 Euro. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, gibst du mir 50 Euro und dann ist alles gut.
Wow.
Und da stehen dir die Tränen in den Augen.
Ja, ich gerade jetzt habe ich Gänsehaut.
Und,
lass uns mal über die Hilfsbereitschaft generell sprechen, weil ich glaube, das ist ja auch etwas, es ist dann immer schrecklich, dass man Krisen braucht, um zu merken, wie man dann doch ganz gut miteinander sich unterstützt. Ja. Aber in dieser Krise, die wir haben, da haben wir das schon gemerkt. Du hast auch anfangs gesagt, ihr habt Skianzüge dahin gefahren. Wie war das Sammeln von Spenden hier bei uns in der Region?
Also wir haben, nachdem wir dann montags gleich telefoniert haben und zu Spenden aufgerufen habt und ganz toll habt ihr ja auch.
Also mit ihr meinst du die neue Welle, nicht den Podcast,
Nein, habt ihr ja auch ganz toll unterstützt und geholfen und wir haben, wie gesagt, innerhalb von 4 Tagen 8 Tonnen zusammenbekommen und Tierheime, Futtermittelgeschäfte, viele Privatpersonen haben dann auch Geld gespendet oder haben Futter gebracht. Die Hilfsbereitschaft, und da möchte ich mich auch ganz, ganz besonders bedanken bei den Privatpersonen, bei den Unternehmen, bei den Firmen, beim Radio, bei der Neuen Welle, die uns wirklich ganz toll unterstützt haben. Ohne euch wäre das gar nicht möglich gewesen, das so toll zu organisieren und so viel Spenden zu bekommen. Und es sind alle direkt angekommen. Wie gesagt, wir haben unterwegs zentral abgeladen, komplett ausgeladen und dann waren schon die nächsten Autos von den polnischen Kollegen da, die dann für die Ukraine direkt beladen wurden, ganz gezielt in die entsprechenden Tierheime.
Das ist ja wirklich das Besondere, was du gesagt hast. Da ist ja nur Zeug angekommen, was auch wirklich gebraucht wurde.
Ja,
ne? Was da mehr oder weniger quasi schon fast bestellt worden ist.
Ja, so in die Richtung kann man sagen. Wir haben auch manchen Leuten, die dann Katzenspielzeug oder Hundespielzeug oder sowas gebracht haben, haben wir gesagt, beim besten Willen sind sie und es ist nicht böse. Flüchtlingsheime oder Flüchtlingsaufnahmestellen in Deutschland, die Tiere mit aufnehmen, dort könnt ihr das abgeben, dort ist es richtig, aber an der Grenze braucht niemand Spielzeug für Tiere. Das brauchen wir im Auto auch nicht, das ist Ballast, das braucht niemand in zerbombten Tierheim. Mhm. Aber die Leute haben dort auch ganz toll mitgemacht, die Öffentlichkeit, und haben dann gezielt teilweise eingekauft und haben uns die Sachen ganz gezielt übergeben.
Lass uns doch genau darüber auch nochmal sprechen. Ich denke mir, dass wer jetzt zuhört oder und noch helfen möchte, was brauchen die Menschen noch? Ihr seid ja auch noch wieder am Hochfahren. Du hast gesagt, die Transporte fahren im Prinzip hin und her. Ihr organisiert das auch. Was sind die wirklich wichtigen Dinge?
Ja, also das ändert sich eigentlich täglich. Wir sind ja jetzt schon zweimal wieder nach Benek gefahren und in diese Zentralverteilstelle, wo es direkt in die Ukraine geht. Jetzt fahren wir nächste Woche ein weiteres Mal und fahren am 1. bis 4. April wieder an die Grenze für mehrere Tage und nehmen dort auch Flüchtlinge zurück. Im Moment sind wir zwischen 25 und 30 Flüchtlinge, die wir mit Tieren zurücknehmen werden. Und im Moment wird ganz akut gebraucht Lebensmittel für Tier und für Mensch. Das heißt Futter und Lebensmittel, was in den Aufnahmestellen an der Grenze gebraucht wird, aber auch in die Ukraine direkt rein muss. Wir benötigen Verbandsmaterial, wir benötigen vor allem Medikamente und warme Decken, Hygieneartikel, Desinfektionsmittel, keine Kleider mehr. Kleider gibt es zur Genüge.
Gute Info.
Ja, also nur
eine Zeit lang hatte ich mal gehört, warme Socken werden so dringend gebraucht für die Menschen.
Socken, das gibt es mittlerweile bergeweise und dort können die sogar hingehen, können sich's raussuchen mittlerweile. Und bitte, wenn warme Kleidung oder so irgendwas runtergeschickt werden. Also wir haben bis zu Abendkleider alles angeboten gekriegt, sowas muss man nicht an die Grenze fahren. Mhm. Und High Heels braucht auch niemand dort. Also wenn jemand sowas bringt. Aber wie gesagt, bevorzugt Lebensmittel, Medikamente, das ist ganz Hygieneartikel und so. Das ist wirklich ganz, ganz, ganz wichtig.
Andere Frage, wie oft hast du oder wie viel Schlaf hast du in den letzten Tagen bekommen?
In Minuten kann ich es nicht ausdrücken, aber viele Stunden waren es nicht. Wir hatten in der ersten Tour, da waren wir 70 Stunden unterwegs. Da hatten wir 5 Stunden Pause, wo wir dann unsere Autos gerichtet haben, ein bisschen die Augen zugedrückt haben. Ansonsten sind wir durchgefahren. Auf dem Beifahrersitz, der Fahrer hat ab und zu die Augen ein bisschen zugekniffen, aber von Schlaf kann man nicht reden. Und seitdem wir die Aktion machen, hat, glaube ich, jeder, der in Verantwortung und aktiv mithilft, keine Nacht mehr als 4 oder 5 Stunden geschlafen hier in Deutschland.
Wahnsinn.
Ja, also entsprechend geschminkt sehen wir auch aus. Aber es ist jetzt notwendig, wir müssen das tun. Du kannst ja auch nicht schlafen, wenn du weißt, was dort passiert und die Menschen warten auf Hilfe. Da kann niemand von denen, die dabei waren, und das war ein super Team, das ist so richtig stark zusammengewachsen. Und jedes weitere Team, was bis jetzt gefahren ist, und so viel haben wir ja auch nicht, wir haben eigene Leute aus dem Rettungsdienst, wir haben Rettungswagen, ziehen wir ab, so viel wie notwendig, aber wir müssen auch hier den Rettungsdienst aufrechterhalten. Wir haben diese Sondereinheit und wir haben aber auch viele Privatleute, die sich anbieten, mitzufahren. Mhm. Wir haben jetzt bei der nächsten Tour werden wieder 6 Privatleute mitfahren. Und 2 davon stellen sogar ihr eigenes Fahrzeug und wir binden die in den Konvoi ein und dann ist das ganz tolle Leistung von denen. Und es kann niemand zu Hause bleiben und schlafen von denen, die einmal dort waren, sowieso nicht. Und es haben, damit habe ich wirklich nicht gerechnet, alle, bis auf eine Person gesagt, das kann ich nicht mehr. Alle anderen haben gesagt, ruft uns an, wenn es irgendwie machbar ist, fahren wir wieder mit.
Was für ein großartiges Team.
Ja, absolut, absolut. Ich bin ganz super stolz auf die Leute. Wir werden uns auch irgendwann zusammensetzen, wenn die Spitze gebrochen ist. Und dann klopfe ich jedem separat eigen auf die Schulter. Also ganz tolle Menschen, die da mitgefahren sind und geholfen haben und weiterhin auch helfen.
Wo kann man sich bei euch jetzt noch melden? Ich glaube, also ich habe Gänsehaut von hier oben bis hier unten. Wenn du sagst, irgendwie, wenn es Menschen gibt, die vielleicht eben ein Auto noch zur Verfügung stellen können oder mitfahren möchten, sofern das gewünscht ist, ich weiß ja nicht, wie da so die Beschränkungen sind, wo kann man sich da bei euch noch melden?
Ja, also wir haben auf unserer Homepage und in Facebook.
Sag mal nochmal den Namen.
Die Homepage ist www.tierrettungsdienst.eu. Und bei Facebook unter UNA, Union für das Leben e.V., Tierrettungsdienst. Dort sind auch Erfahrungsberichte in Facebook im Moment mehr als auf der Homepage, weil wir kommen gar nicht nach. Mhm. Und auch die, die normalerweise Homepage bearbeiten, auch die sind aktiv dabei. Und das muss man in Nachtarbeit machen. Also meine Kollegin, die habe ich heute Nacht um 2.30 Uhr angerufen, hatte eine kurze Frage, die war noch putzmunter und wach und hat gearbeitet. Wie gesagt, dort bekommt man Informationen, dort stehen Telefonnummern, einmal für die Leute, die mitfahren möchten und ihre Arbeitskraft und ihre Hilfskraft zur Verfügung stellen, eventuell mit Auto oder auch ohne Auto nur als Fahrer sich zur Verfügung stellen. Da gibt es eine Telefonnummer, die ist dort aufgeführt. Es gibt weiterhin eine Telefonnummer, wo man Spenden anmelden kann oder nachfragen kann.
Ja.
Und dann gibt es eine 3. Sondernummer, wo Leute anrufen können, die sich bereit erklären, Flüchtlinge mit Tieren aufzunehmen und bei sich zu Hause dann oder unterzubringen für eine gewisse Zeit oder für längere Zeit. Dort haben wir auch schon sehr viele Meldungen und sehr große Bereitschaft.
Also auch Wohnraum wird benötigt.
Ja, absolut.
Uwe, vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Keine Ursache.
Es ist schon wieder um. Danke, dass du so ein Mensch bist, der vorangeht, der sich im Leben entschieden hat, nicht nur auf der Couch zu sitzen, sondern auch wirklich rauszufahren, da wo Hilfe benötigt wird. Du bist da echt ein Vorbild für viele. Auch ich schneide mir da was ab und lass mich von dir inspirieren. Dankeschön. Und bitte grüß dein komplettes Team.
Das mache ich auf jeden Fall und vielen Dank an euch. Und wir müssen was tun, dass wer nichts tut, der tut nichts und der ist tot. Wir leben und helfen gehört zum Leben und wir werden das weitermachen. Aber an euch auch vielen Dank für diese Unterstützung, weil das ist auch Hilfe. Danke euch.